Paulus hat im Epheserbrief sehr viel über die, wir sagen das heute, Theologie gesprochen, über die Lehre, wie Gott den Menschen errettet hat und zu welchem Zweck, was er uns gibt von den vielen Segnungen, die wir in ihm haben. Dann sprach er über die Einheit in der Gemeinde und der Notwendigkeit, dass wir gemeinsam zu Christus hinwachsen. Und für dieses Wachstum hat er dann in Kapitel 4 ab Vers 11, ab Vers 17 bis Vers 24 beschrieben, dass in einem Bild ein Ablegen des alten Menschen, also das heißt sündige, natürliche Charaktereigenschaften, die nicht Gott entsprechend sind, wegzutun, das Ganze nicht mehr zu machen, stattdessen aber den neuen Menschen anzuziehen, also das neue Wesen, das Gott uns ins Herz hineingepflanzt hat, das soll keimen und die Charaktereigenschaften von Gott hervorbringen, die Frucht des Geistes. Und jetzt beschreibt Paulus Stück für Stück verschiedene dieser Charaktereigenschaften, die wir anziehen sollen, die wir hervorbringen sollen als Menschen Gottes. Wie sollte denn ein Christ aussehen? Nicht sollte, sondern wie muss er aussehen? Wohin muss er wachsen? Denn er hat ein neues Leben in sich und dieses neue Leben kann ja nicht schlechte Frucht bringen. Eine kleine Geschichte zum Anfang. Ein junger Mann, Fotograf, er geht in den Park und fotografiert verschiedenste Blütenblätter und die Leute im Park. Er ist Fotograf, das, was ihm so überkommt, auf den Weg kommt, zu verschiedenen Zwecken. Und eines Tages entdeckt er dort ein sehr hübsches Mädchen. Naja, wie Geschichten dann so sind, natürlich möchte er sie gerne kennenlernen, aber er bringt nicht so richtig den Mut auf. Er hat zwar ein Foto von ihr geschossen, aber so richtig zum Reden kommt es nicht und schneller als ihm lieb ist, muss sie aufgrund eines Telefonats weg. Weil sie aber so wegeilt, hat sie ein Buch liegen lassen auf der Bank. Sie war eine Künstlerin, das heißt, sie hat immer gemalt. Sie kam regelmäßig in den Park, so wie er fotografierte, hat sie gemalt. Menschen, Bäume, Blumen, was auch immer da so war. Ja, denkt er sich, okay, sie ist schnell weggegangen, hat das Buch hier vergessen, aber da sie jeden Tag dort saß und er jeden Tag in den Park kam, nahm er das Buch mit und wollte es ihr am nächsten Tag zurückbringen. Am nächsten Tag war sie nicht da, übernächsten Tag war sie auch nicht da, viel Zeit verging. Und eines Tages sieht er tatsächlich, dass sie wieder kommt. Er hat das Buch da, sehr schnell und eifrig, legt er das Buch auf die Bank, wo sie immer saß, und versteckt sich. Und sie nimmt dieses Buch, sehr erfreut und verwundert, dass das Buch tatsächlich da war. Sie war vorher sehr traurig gewesen, dass sie es dort vergessen hatte und durch die vielen Zeit und den Regen ist es natürlich nicht mehr brauchbar geworden. Nun war es auf einmal da, genauso trocken und gut erhalten wie eh und je. Und so blättert sie, schaut sich diese ganzen Bilder an, unter anderem hatte sie auch diesen Fotografen gemalt. Und dann nimmt sie die nächste leere Seite und fängt an zu malen. Auf einmal merkt sie, da gibt es bestimmte Stellen, die kann sie mit Bleistift nicht mehr übermalen. Und wenn sie so das Grau rüber retuschiert, ergeben diese nicht übermalbaren Stellen ein Wort. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie eifrig sie war, diese Botschaft zu entziffern, ne, was da wohl stand. Es wurde nicht gemalt, jetzt wurde plötzlich nur noch ganz schnell das ganze Blatt vollgepinselt, um die Buchstaben da zu sehen. Und in der ersten Seite stand, Hallo Fremder. Sie blättert um, malt das gleich wieder voll, dann stand dort, Du bist sehr hübsch. Und es blättert wieder um, malt das nächste Blatt voll und dann steht dort, nur du solltest häufiger lächeln. Es war ein sehr ernstes Mädchen. Nun, die Geschichte endet so, dass er wusste ja ungefähr, wie das enden würde und in dem Moment, wo sie das liest und natürlich gleich lächelt, fotografiert er sie. Ich habe eine Botschaft und stellt euch mal vor, Sie würde sehr dieses aufpinseln, also draufmalen, um die Botschaft zu lesen, und dort würde nicht stehen, du bist hübsch und solltest nur mehr lächeln, sondern dort würde stehen, lüge nicht, rede die Wahrheit. Das würde sich einbrennen, oder? Ich glaube, das würde sich sehr stark einbrennen. Und in gewisser Weise ist es mein Wunsch, dass sich diese Botschaft heute genauso in eure Herzen einbrennt. Lügt nicht, redet die Wahrheit. Ich denke nicht, dass hier jemand unter uns ist, der sich für einen großen Lügner hält. Ich weiß es nicht. Ihr kennt euch alle besser, als ich euch kenne. Aber ich weiß auch nicht, ob zumindest nach der Predigt einer von euch wird sagen können, ich rede schon immer sehr stark die Wahrheit. Insofern ist diese Botschaft sehr, sehr aktuell, auch für uns als Gemeinde, und ich möchte es euch gerne zeigen. Und ich möchte einen Leitfaden durch diese Predigt spannen, der genauso lautet und die Punkte auch so lauten, lüge nicht, das ist der erste Punkt. Rede die Wahrheit, das wird mein zweiter Punkt sein. Und den dritten Punkt, den werden wir wahrscheinlich aufs nächste Mal verschieben müssen, rede Gutes zur Erbauung. Lass uns einmal den Vers lesen, der heute als Grundlage der Predigt dient, Epheser 4, Vers 25. Mir geht es übrigens bei der Epheser-Auslegung jetzt nicht so sehr darum, schnell vorwärts zu kommen, sondern mir geht es darum, dass wir die Botschaft zu uns reden lassen, damit Gott durch sein Wort unseren Charakter bildet und wir zu einer Gemeinde heranwachsen, wie er sie möchte, wie er sie nicht nur möchte, sondern auch bestimmt hat zu werden und zu sein. Epheser 4, 25, da heißt es, und ich zitiere aus, nein, nicht ich, sondern Paulus zitiert hier teilweise aus Zacharia 8, 16, das, was wir heute gelesen haben, sagt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ein kurzes Wort zur Wichtigkeit. Vielleicht habt ihr das mit beobachtet beim Lesen, als Stefan diesen Abschnitt gelesen hat. Gott hat versprochen, was er dem Volk alles wiedergeben möchte, und dann fängt er mit, was sie tun sollten, und sagt, nur redet ihr ja die Wahrheit. Und es waren noch mehr Dinge, die Gott von ihnen wollte. Aber so ziemlich am Anfang sagt er, ich will von euch die Wahrheit. Ihr sollt Wahrheit reden. Das wird dort stark betont. Jerusalem wird als die Stadt der Wahrheit bezeichnet. Und dort gibt es Verheißungen für Jerusalem. Wahrheit ist für Gott so entscheidend wichtig. Nicht von ungefähr. Und Paulus hat das Alte Testament gut studiert, und ich denke, gerade diese Stelle wird ihm aufgefallen sein, dass es hier in Zacharia in einem sehr entscheidenden Punkt um Wahrheit geht. Nicht von ungefähr sagt er jetzt, nachdem er gesagt hat, den alten Menschen ausziehen, den neuen Menschen mit seinen göttlichen Charaktereigenschaften anlegen, das Erste, was er nennt, ist, lügt nicht, redet die Wahrheit. Und in seinem Brief an die Kolosser, wo er ebenfalls dieses Bild vom Ausziehen und Anziehen von Charaktereigenschaften nimmt, ist es genauso. Auch dort wird an erster Stelle das Wahrheitreden genannt. Und dass das Reden ein großes Problem ist, das ist keine neue Erkenntnis. Das haben schon so viele vorher vor uns erkannt und beschrieben. Nicht zuletzt Jakobus, der sagt, die Zunge ist ein kleines Glied, aber mit was für einer Kraft. Es zündet ein ganzes Wald an, wie ein kleines Feuer. Ja, man kann alles Mögliche an wilden Tieren zähmen und bändigen, aber die Zunge kriegt man nicht in den Griff. Sie ist bei dir im Mund, streng genommen könntest du die Zähne drauf beißen, dann ist die lautlos. Die Zunge zu bändigen ist ganz schön schwer. Und nun hier diese Aufforderung von Paulus, weil ihr jetzt aber was Neues seid, weil ihr ein neues Wesen in euch hineingepflanzt bekommen habt. Darum legt die Lüge ab. Lüge nicht. Lügen haben schon viel Elend in die Welt hineingebracht, ohne Frage. Auf Lügen bauen ganze Gesellschaftssysteme auf. Und Jean Gabin, ein französischer Schauspieler, mittlerweile vor 50 Jahren verstorben, der sagte mal, und am Anfang dachte ich, der ist nicht ganz richtig, wenn alle Menschen immer die Wahrheit sagten, wäre das die Hölle auf Erden. Und ich denke, in einem Punkt hat er völlig falsch, aber es gibt einen Punkt, wo er tatsächlich etwas recht hat. Wenn wir bedenken, wie viel in dieser Welt auf Lügen gebaut ist, Lügen, die Menschen für wahr halten. Und nun stellt euch einmal vor, wir würden von heute auf morgen alle Wahrheiten offenlegen. Jede Regierung, jedes Unternehmen, jeder Nachbar, jeder Mitmensch würde von heute auf jetzt die Wahrheit offenlegen. Alles, was wahr ist. Und plötzlich würden die Menschen erkennen, in wie vieler Hinsicht sie betrogen wurden. Selbst von den allernahesten Menschen. Es würde so viel Unruhe und Unzufriedenheit mit sich bringen, dass wahrscheinlich große Aufstände oder gar Kriege entstehen würden. Wahrscheinlich gäbe es keine Regierung, mit der man weiterhin zufrieden wäre. Die würden alle fliehen müssen. Es gäbe kaum ein Unternehmen, wo die Menschen noch würden einigermaßen willig hingehen zum Arbeiten. Es gäbe vielleicht kaum eine Nachbarschaft, wo man sich noch vertrauen würde. So schlimm hat der Teufel als Vater der Lüge die Menschheit, die auf Lügen aufgebaut ist, in den Griff mit den verschiedenen Lügen. Dass es geradezu unmöglich erscheint, sofort alle Wahrheiten offenzulegen. Und wir das Gefühl bekommen, man kann nur mit Lüge existieren. Die gesamte Gesellschaft kann nur wenigstens teilweise auf Halbwahrheiten oder vielleicht sogar ganz groben Lügen irgendwie aufrechterhalten werden. Dazu kommt, dass Menschen oft die Wahrheit gar nicht wirklich wissen wollen. Sie glauben lieber an eine angenehme Lüge als an eine unangenehme Wahrheit. Der Mensch ist zufrieden, wenn du ihm sagst, was er hören will. Und wenn das dann die Lüge ist, ist ihm recht. Hauptsache, er hört, was er hören will. Und er will gar nicht die Wahrheit, die ihn dazu bringen würde, etwas zu ändern. Nun, was ist Lüge? Lass uns ein bisschen damit beschäftigen. Denn ich bin der Meinung, dass es immer gut ist, wenn wir von einer bestimmten Sache auf den Grund gehen, damit wir wissen, wo kommt dieses Pflänzchen Lüge her, warum lügen Menschen überhaupt? Und dann können wir viel stärker prüfen, wenn wir mal etwas reden, ist es recht geredet oder ist es nicht recht geredet? Nun, was eine Lüge ist, grundsätzlich wissen wir es ja. Ja, hier mal einige Erklärungen der häufigsten Nachschlagewerke in der heutigen Zeit in Deutschland. Zum einen der Duden. Das ist eine, er sagt, bewusst falsche, auf Täuschung angelegte Aussage. Eine absichtlich, wissentlich geäußerte Unwahrheit. Oder Google, lehnt sich übrigens oft an den Duden an, sagt, falsche Aussage, die bewusst gemacht wird und jemanden täuschen soll. Wikipedia ist da schon etwas ausführlicher. Entsprechend klingt es auch länger, aber ich möchte es trotzdem lesen, denn wir müssen heute ein wenig ausführlicher um Lügen beschäftigen. Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender, also der Lügner, weiß oder vermutet, dass sie nicht richtig ist und die mit der Absicht geäußert wird, dass der Empfänger, dem wir das sagen, sie auch glaubt. Oder anders formuliert, die, auch nonverbale Kommunikation, das heißt eine Art Unterhaltung, ohne dass man dabei redet oder schreibt, also die auch nonverbale Kommunikation einer subjektiven Unwahrheit mit dem Ziel, im Gegenüber einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten. Oder nochmal mit anderen Worten, meine eigene Lüge ist eine Aussage, irgendeine Tätigkeit, mit der ich den anderen einfach etwas anderes glauben lasse. Also etwas glauben lasse, was ich möchte, dass er glaubt, aber wie es wirklich ist, soll er nicht wissen. Nun, Lügen sind unterschiedlich und es gibt viele verschiedene Formen der Lügen. Ja, zum Beispiel ist eine ganz große Frage, gibt es einfach nur Lüge und Wahrheit oder gibt es auch noch etwas dazwischen? Und ich würde euch gerne das Bild eines Dreiecks einmal vorzeigen. Stellt euch ein Dreieck vor und ihr habt oben die Wahrheit, die obere Spitze des Dreiecks ist die Wahrheit. Dann habt ihr hier die Lüge und hier das Schweigen. Und jetzt können wir in diesem Dreieck mit Wahrheit, Lüge, Schweigen überall uns dazwischen bewegen und mal mehr dorthin kommen. Und dann kommen zum Beispiel solche Sachen. Wir schweigen, damit der andere zu einer falschen Annahme kommt. Also wir sagen ihm nicht wirklich was Falsches, aber wir wissen, wenn wir jetzt nicht die Wahrheit sagen, sondern einfach schweigen, wird er, weil der andere das gesagt hat, wird er glauben, dass das wahr ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also nehmen wir ein Beispiel, da hat jemand einen Brand eines Hauses gelegt. Der eine hat es gemacht, der andere hat es gesehen und er ist der Einzige, der das weiß. Aber die Gesamtumstände sprechen dafür, dass die Menschen in dem Dorf glauben, der war es, der hat den Brand gelegt. Und weil dieser hier schweigt, lässt er die ganze Menschheit in dem Glauben, es war dieser, der aber nicht schuldig war. Ja, er hat also mit seinem Schweigen die Menschen in eine andere Richtung denken lassen. Ist das Wahrheit oder ist das Lüge? Hat er gelogen? Und wir sagen, vielleicht hat er nicht richtig gelogen. Und doch hat er bewusst geschwiegen, damit eine andere Meinung in dem Dorf hervorkommt. Das ist zum Beispiel eine Art, wie Lüge geschehen kann, ohne dass man tatsächlich etwas sagt. Oder wir reden Teilwahrheiten. Ja, wir sagen einige Dinge und andere Dinge sagen wir nicht. Und dann gibt es ein gutes Bild, aber wie viel Schlechtes gleichzeitig passiert ist, sagen wir nicht. Ja, beispielsweise, wenn zwei Parteien sich gegenseitig gestritten haben und wir sind sehr stark für die eine Partei, dann sagen wir von dieser einen Partei immer wieder, was sie Gutes getan hat, aber wir sagen nicht, was sie auch alles falsch gemacht hat. Und von der anderen Partei sagen wir, was die alles falsch gemacht hat und wir sagen nicht, was sie gut gemacht hat. Und dann entsteht der Eindruck, als sei das die Guten und das sind die Schlechten. Wir haben nicht gelogen, wir haben immer nur die Wahrheit gesagt. Aber dadurch, dass wir nur Teilwahrheiten sagen, haben wir die Menschen in eine Irre geführt. Sie glauben etwas, was so, wie sie es glauben, gar nicht ist. Das ist übrigens eine sehr, sehr häufige Form. Ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, dass das sehr oft ein Problem bei den Medienberichten ist. Ja, also die Medien berichten nicht immer direkte, offene Lügen, aber häufig sehr einseitig. Wir brauchen jetzt gar nicht tief in die Politik gehen. Ihr wisst ganz genau, welche Lager mehr das eine, mehr nach Osten und welche mehr nach Westen berichten. Und beide, ich glaube nicht, dass es irgendeine Seite gibt, die immer die Wahrheit sagt oder die komplette Wahrheit sagt. Und natürlich müssen wir da vorsichtig sein. Aber das passiert nicht nur in der Politik und in den Medien. Wenn wir das wissen, können wir ja lernen, solche Dinge rauszufiltern und nicht gleich allem hinterherzulaufen. Das passiert auch in der Gemeinde. Unter Christen. Wenn sich Parteiungen bilden, wenn einer vor die Gemeinde gestellt wird und die Leute sollen etwas darüber sagen, dann kann man auch mit Halbwahrheiten Also man sagt nur Wahrheiten, aber weil man nur einseitig berichtet, entsteht das Bild, als ob dieser Mensch fürchterlich viel falsch gemacht hat. Oder umgekehrt, jemandes Fehler werden vertuscht. Gut, andere Dinge sind Notlügen oder Schummeln beim Spielen, bei Testen, Steuererklärung, irgendwelche faulen Versprechungen, die man eigentlich doch nicht wirklich halten kann. Betrug jeder Art oder ein Vertrauensbruch, Schmeicheleien, um jemanden zu einer Entscheidung zu bringen. Und dabei mag ich ihn gar nicht so sehr, wie ich tue, sondern ich will nur dadurch erreichen, dass er eine Entscheidung fällt, die mir gut tut. Oder irgendwelche faulen Ausreden. Das sind alles Formen mehr oder weniger von Lügen. Warum lügen Menschen? Und das ist vielleicht einer der wichtigen Punkte, die wir uns hier bedenken müssen. Lügen dient in erster Linie dazu, einen Vorteil zu bekommen. Nun, dieser Vorteil kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Vielleicht will ich einen Fehler verstecken, damit ich keine Strafe bekomme. Oder ich möchte ein Verhalten unterdrücken, weil ich dann Ablehnung bekommen würde. Oder ich lüge ein Verhalten, irgendwelche Taten vor, die ich getan habe, um Anerkennung von den anderen zu bekommen. Oder ich lüge aus Höflichkeit, damit einfach die Gesamtsituation in dem Raum gemäßigt bleibt und dann nicht ein Aufstand entsteht, weil sie plötzlich wissen, was wirklich Wahrheit ist. Man kann aus Furcht lügen, aus gewisser Unsicherheit, aus einer gewissen Not heraus, aus dem Verlangen einer Privatsphäre. Wir wollen nicht, dass die Leute etwas von meiner Privatsphäre erfahren, was vielleicht nicht so schön wäre. Also lüge ich denen lieber irgendetwas vor, was dann am Ende nicht passiert. Oder ich lüge, um andere Menschen in ein Unglück zu bringen, damit ich selber höher gestellt werde. In irgendeiner Art und Weise lüge ich, um einen Vorteil zu bekommen. Nun kann natürlich auch sein, dass ich lüge, damit jemand anders, den ich mag, der mir sehr nahe steht, einen Vorteil bekommt. Vielleicht lüge ich irgendwo, damit meine Kinder einen Vorteil bekommen oder damit ein Freund einen Vorteil bekommt, ein Arbeitskollege oder wie auch immer, oder die Firma, in der ich arbeite. Es geht um Vorteile. Und ich möchte in dieser Frage, warum wir lügen oder was ist der Grund, dass Menschen lügen, nicht so sehr fragen, was ist der Grund, sondern die Frage einmal kurz umstellen und fragen, wer ist der Grund, damit wir lügen? Und eines steht fest, niemals Jesus Christus. Wenn wir aber als Christen sagen, wir leben zu Gott hin, zu Christus hin, und wir wollen den Charakter von Jesus Christus ausbilden, wie passt dort Lüge hinein? Wenn Lüge deinen Vorteil bringen soll oder den Vorteil von jemandem, der dir wichtig ist, dann kann das niemals Jesus Christus meinen. Das Ziel einer Lüge ist nie Christus. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wer ist der Grund, dass du lügst? Und ihr werdet merken, wie oft es unser eigenes Ich ist, um uns besser dastehen zu lassen. Paulus benutzt hier eine Begründung, warum wir das nicht machen. Er sagt, denn wir sind doch untereinander Glieder. Würde jemals, wenn eure linke Hand verletzt ist, diese linke Hand den Rest des Körpers belügen und sagen, ich bin nicht verletzt, mir geht's gut? Würde nicht die linke Hand dann dem Körper vielmehr sagen, ja, es tut mir weh, rechte Hand, hilf mir bitte, ich kann jetzt nicht mehr so viel arbeiten. Und Füße, bitte tragt mich zum Arzt, damit ich behandelt werde. Das ist für uns so automatisch. Natürlich weiß ich, dass die Hand nicht ein eigenes Gehirn hat, aber wir sind verbunden mit Reflexen, mit Nervenzellen. Natürlich sagen wir es gegenseitig. Und das ist das Bild, das Paulus hier sagt und sagt, ihr in der Gemeinde, Ihr sagt doch, seid doch wie ein Körper. Jeder von euch ist ein Glied. Warum lügt ihr euch gegeneinander an? Warum macht ihr so etwas, wenn ihr so stark zusammengehört und so eine Einheit seid, wie der Körper eine Einheit ist? Warum macht ihr das? Das ist ein Bild dafür, wie besonders schlimm das Lügen unter Christen in der Gemeinde ist. Ich denke, wisst ihr eigentlich, was die häufigste Lüge ist? Die häufigste Lüge in der Gemeinde? Ja, ist alles gut. Wie geht's dir? Alles gut. Ich glaube, das ist die häufigste Lüge. Und ich glaube wirklich, dass wir was daran ändern müssen. Warum darf die rechte Hand in der Gemeinde nicht wissen, dass es der linken Hand in der Gemeinde nicht gut geht? Natürlich weiß ich, dass wir uns gegenseitig nicht jeder jedem alles anvertrauen würde. Und man kann dann auch sagen, du, mir geht's nicht so gut, aber ich möchte nicht drüber reden. Ja, das ist keine Lüge. Da schweigst du auch, aber das ist keine Lüge. Wenn du dem anderen das Gefühl gibst, mir geht's gut, mit mir ist alles in Ordnung, das ist eine Lüge. Und wir müssen damit aufhören. Wenn nicht alles gut ist, dann ist nicht alles gut. Und wenn man das nicht sagen möchte, dann möchte man es nicht sagen. Das ist dann ein anderer Punkt. Darauf möchte ich noch gerne zukommen. Der Psalmist David hat gebetet im Psalm 141, Vers 3. Herr, stelle eine Wache an meinen Mund und sei ein Wächter an der Tür meines Mundes. Das Gebet können wir alle gerne häufiger sprechen. Manchmal reden Geschwister der Gemeinde nicht die Wahrheit, weil sie nicht glauben, dass der andere es wirklich wissen will. Der fragt nur aus Höflichkeit. Also, so wenn er nicht wirklich wissen will, wie es mir geht, wenn er nicht wirklich an mich interessiert ist, dann soll er gehen. Dann sage ich ihm auch nicht die Wahrheit, wie es mir wirklich geht. Es entschuldigt nicht die Lüge. Und jede Ausrede in dieser Hinsicht wäre auch eine Lüge. Aber es macht uns vielleicht ein Stück weit wacher dafür, kann ich derjenige sein, von dem der andere meint, ich interessiere mich sowieso nicht für ihn? Interessiere ich mich wirklich so sehr für meine Geschwister in der Gemeinde, dass die sagen, wenn Andreas fragt, wie es dir geht, dem kann ich das echt ehrlich sagen. Wenn der fragt, dann will er es wirklich wissen. Das macht man mit euren Namen. Ihr könnt mich auch gerne beurteilen, am besten nach der Predigt, sonst bin ich gleich zu sehr verwirrt. Aber diese Frage müssen wir uns stellen. Bist du bekannt dafür, dass du wirklich wissen willst, wie es dem anderen geht, wenn du danach fragst? Nun, ich würde euch nur einen Tipp geben, wenn du wirklich wissen willst, wie es dem anderen geht, dann frag nicht, wie geht's dir? Das ist ein Satz, der schon fast wie Hallo ist. Ja? Dann ist es weise, nicht, dass man das muss, sondern es ist weise, das dann anders zu formulieren. Ich tue das zum Beispiel manchmal so, dass ich diese Menschen am Anfang gar nicht wirklich frage, wie es ihnen geht, sondern wir kommen ins Gespräch und irgendwann frage ich, sag mal, wie geht es dir? Und dann weiß derjenige, ich will es wirklich wissen. Es ist nicht ein Hallo, es ist eine ernst gemeinte Frage. Das ist eine Möglichkeit. Man kann es auch anders formulieren. Man kann auch genauso gut sagen, du, letztes Mal habe ich das und das bei dir gesehen oder ihr hattet ja dieses und dieses Problem, wie geht es euch damit? Dann weiß derjenige, er hat mich beobachtet. Er hat immer noch behalten, dass wir eine Schwierigkeit haben mit der Wohnung, mit dem Haus, mit Gesundheit, mit dem Nachbarn, womit auch immer. Er hat das behalten. Und er denkt daran, er denkt an mich. Das wird die Beziehung zwischen uns wirklich fördern. Und ich möchte euch ermutigen, nicht mit alles gut zu lügen. Ein anderer Grund, weshalb Geschwister in der Gemeinde manchmal nicht die Wahrheit sagen, auch hier wieder, es gibt keine Entschuldigung für Lügen oder Halbwahrheiten. Aber es ist an die Geschwister in der Gemeinde, an jeden Einzelnen, sich zu fragen, ob er der Grund dafür ist. Sie sagen deswegen nicht wirklich die Wahrheit, weil sie Verachtung befürchten. Sie sagen, wenn ich wirklich sage, was ich tue, dann werden die mich nicht mehr achten. Dann werden sie merken, dass ich eigentlich doch recht schlecht bin, dass ich kein so ein guter Christ bin, wie es scheint, dass ich bin, wenn ich lieber schweige. Und das ist traurig, wenn man unter eigenen Geschwistern Verachtung erwarten muss. Schaut mal, wenn die linke Hand Dummheiten gemacht hat und sich verbrannt hat, wird dann die rechte Hand über die linke schimpfen? Eher nicht. In unserem Körper haben wir eine solche Einheit. Warum haben wir sie nicht in der Gemeinde? Natürlich weiß ich, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, das ist die Art der Einheit, die wir anstreben sollen. Und die wichtige Frage ist, warum fürchtet der ein oder andere Verachtung? Es kann natürlich sein, dass er einfach nur gern gesehen werden möchte und dass das Problem liegt bei ihm. Aber wenn jemand sagt, eigentlich würde ich gern mal jemandem sagen wollen und mit jemandem sprechen wollen, dass ich da und da ein größeres Problem mit einer Sünde habe und dass es mir da wirklich nicht gut geht. Aber es gibt niemanden in der Gemeinde, dem ich das sagen kann, weil ich glaube, dann bin ich unten durch bei allen. Das ist schlecht. Ich will auf den Grund noch zurückkommen. Oder sie befürchten, dass man sie nicht verstehen wird. Es gibt kein Verständnis und auch keine Liebe. Und dann sagen sie, wenn die mich sowieso nicht verstehen, dann brauche ich es auch nicht sagen. Nun, was sind die Hauptprobleme einer solchen Gemeinde, in der diese Ursachen dafür da sind, dass jemand, der eigentlich schon gerne mal die Wahrheit würde sagen wollen, sie dennoch nicht sagt? Ich möchte zwei hervorheben. Und mit dem zweiten Grund werden wir uns beim nächsten Mal ausführlicher beschäftigen, weil ich das extrem wichtig finde. Das erste, und darüber haben wir schon geredet, das ist die Liebe. Mangelnde Liebe. Und der zweite, es fehlt in der Gemeinde eine Kultur der Gnade. Und ich glaube, dass das für uns ein bisschen fremd klingt, Kultur der Gnade. Aber das ist so wichtig, dass es dafür einen extra Vers von Paulus gibt und es wird dafür deswegen auch eine extra Predigt deswegen geben. Was wir reden und wie wir reden und warum wir das so reden. Und wir müssen es lernen. Wir kommen nicht drum herum. Wenn du Christ bist mit einem neuen Menschen, musst du das lernen. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt ein neuer Mensch, aber ich sehe aus wie der Alte. Das funktioniert nicht. Warum sollen wir Menschen nicht lügen? Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns immer wieder vor Augen führen. Warum darfst du als Christ nicht lügen? Gott ist wahrhaftig. Lüge ist für ihn ein Greuel. Und wenn Gott wahrhaftig ist, müssen auch wir wahrhaftig sein. Der neue Mensch, den wir angezogen haben, in ihm ist Lüge nicht drin. Da ist nur Wahrheit drin. Zweitens, wir sind Glieder untereinander. Das hatte ich schon betont. Wir gehören doch zusammen in eine Einheit. Dann belügt man sich nicht gegenseitig. Wenn plötzlich Wahrheit in der Welt, ja also eine plötzliche, komplette Wahrheit in der Welt, zu Aufruhr und Krieg führen würde, dann sollte eine plötzliche Wahrheit in der Gemeinde zur Beschämung der Menschen führen. Das ist das, was Petrus sagt. Mit anderen Worten. Er sagt, lebt so, dass die Menschen, wenn sie, die gegen euch reden und euch schlimmer Sachen beschuldigen, wenn sie eines Tages erfahren, wie es wirklich um euch steht und was ihr wirklich tut, dass sie dann beschämt werden. Dass die Wahrheit über euch besser ist als der Anschein nach draußen hin oder das Gerede der anderen Menschen. Und das ist ein Unterschied. Da muss man aber von Grund auf in der Wahrheit leben. Dann kann man nicht ein Gemeindeleben auf Halbwahrheiten und Halblügen aufbauen, genauso wie in der Gesellschaft, und sich dann fürchten, wenn es eine plötzliche Wahrheit in der Gemeinde gäbe und jeder von allen alles weiß. Stattdessen sollte es so sein, wenn man plötzlich von dir die ganze Wahrheit kennt, dann sollten die anderen beschämt werden, weil du ein gutes Vorbild bist. Ich weiß, dass die Latte hoch ist, aber das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Das ist das, was Gott will. Wenn er von seiner Gemeinde die Wahrheit eines Tages offenlegen wird, im Preisgericht, dann soll dort nicht Beschämung und Widerstand hervorkommen. Also derjenige, von dem die Wahrheit gesagt wird, soll nicht beschämt werden, sondern die anderen, die schlecht über ihn geredet haben, sollen beschämt werden. Stellt euch vor, ihr macht einen Garten und jede Charaktereigenschaft bekommt eine bestimmte Blume zugewiesen. Und es würde die Blume Sonnenblume Gnade sein und der Rosenstrauch würde Liebe sein. Und die Lüge würden Disteln sein, das Unkraut zwischen den Blumen. Und dann gäbe es noch viele andere Blumen. Ja, ein ganzer Haufen von vielen schönen, guten Eigenschaften. Und wenn dann Menschen von Ferne kommen, von Weitem, dann müssen sie dieses Rot-Gelb sehen, die Gnade und die Liebe. Und wenn sie dann nahe kommen, dann müssen sie all die anderen Eigenschaften sehen können, all diese ganzen anderen Blumenpracht. Und ganz wichtig ist, sie müssen in die Gemeinde furchtlos barfuß hineingehen können, weil sie wissen, dort wird kein Distelstachel da sein. So muss eine Gemeinde, ein Gemeindegarten aussehen, sprichwörtlich. Nun lasst uns zum zweiten Punkt kommen. Ihr wisst, nicht lügen heißt automatisch, redet die Wahrheit. Ja, natürlich, da gibt es auch eine Art von Schweigen, die manchmal angebracht ist. Und ihr kennt diese Redensart, die meisten Menschen wollen lieber durch Lob ruiniert, als durch Kritik gerettet werden. Das soll eine amerikanische Redensart sein. Die Wahrheit zu verkünden, war aber einer der Gründe, weshalb Jesus auf diese Erde kam. Es ging ihm nicht gut dabei. Das wollten die Menschen auch nicht hören. Aber das war einer der Gründe, warum Jesus auf die Erde kam, um die Wahrheit zu verkünden. Doch was ist Wahrheit? Diese Frage stellte Pilatus schon Jesus. Als Jesus dem Pilatus sagte, ich bin dazu gekommen in die Welt, um Wahrheit zu verkünden, wollte Pilatus wissen, was ist Wahrheit? Und es lohnt sich, zu dieser Wahrheit einmal eine Bibelstudium zu machen. Und es ist interessant, was in der Bibel mit Wahrheit gleichgesetzt wird. Also natürlich wissen wir, dass es in der Bibel nicht um irgendwelche mathematischen oder physikalischen Wahrheiten geht, die wir so erforschen. Das ist eine andere Art von Wahrheit noch. Aber ihr kennt alle, dass Jesus selber sagte, ich bin die Wahrheit. Auch hier ist so ein bisschen die Frage, was ist Wahrheit, umzuformulieren in, wer ist die Wahrheit? Aber wir können auch fragen, was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dreimal im Johannesevangelium bezeichnet Jesus selber, kurz nachdem er gesagt hat, ich bin die Wahrheit, sagt er, der Heilige Geist ist die Wahrheit. Das ist der Geist der Wahrheit. In seinem hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus, Gottes Wort ist die Wahrheit. Wort der Wahrheit ist das Evangelium. Und da gibt es viele Bibelstellen, die uns hinweisen, das Evangelium komplett ist das Wort der Wahrheit. Der ganze Ratschluss Gottes, der ganze Inhalt der Bibel. Wahrheit ist auch ein Teil der Frucht des Geistes. Wahrheit ist übrigens auch ein Teil der Waffenrüstung, die wir anhaben müssen, um gegen die Anfeindungen des Teufels und die Versuchungen widerstehen zu können. Das heißt, wenn du nicht Wahrheit in dich trägst, kannst du nicht gegen Sünde bestehen. Umgürtet mit der Wahrheit, heißt es in Epheser 6. Und in gewisser Weise ist Wahrheit auch das Gegenteil der Ungerechtigkeit. In einigen Stellen wird Wahrheit und Ungerechtigkeit immer wieder gegenübergestellt. Also wir können daraus folgern, Wahrheit hat mit Gerechtigkeit zu tun. Mit der Gerechtigkeit, die übrigens auch wiederum das Wort Gottes ist. Aber Wahrheit reden ist weit mehr, als nur wahre Fakten zu erwähnen. Der wichtigste Punkt in Bezug auf das Reden der Wahrheit ist die Liebe. Oder ich würde vielleicht sagen, einer der wichtigsten Punkte. Ein anderer, der mir ziemlich genauso wichtig erscheint, ist die Gnade. Ja, denkt an diese Blumengarten der Gemeinde. Wenn Charaktereigenschaften eines Christen mit Blumen verglichen würden, du hast diese hohen Sonnenblumen, die von Weitem zu sehen sind, und du hast diese hohen Rosensträuche, die von Weitem zu sehen sind. Das muss dein Charakterbild prägen, so prägen, dass die Leute von Weitem es sehen. Dann dürfen sie da gerne die Blume der Freundlichkeit und die Blume der Hilfsbereitschaft und die Blume der Ehrlichkeit und all solche Dinge auch noch entdecken, wenn sie nahe kommen und barfuß in deinen Charaktergarten hineingehen und genau wissen, dass du sie nie belügen wirst. Aber wichtig ist die Liebe. Und das hat Paulus schon in Vers 15 dieses gleichen Kapitels geschrieben, als es darum ging, wie eine Gemeinde wachsen kann. Da hat er klar gemacht, wachsen können wir, indem wir die Wahrheit reden in Liebe. Indem wir die Wahrheit in Liebe reden, können wir heranwachsen in allen Stücken zu Christus hin. Vielleicht erinnert euch noch ein bisschen dunkel daran, ich hatte gesagt, Wahrheit, Liebe und Christus, das sind die drei Schlagworte für ein gesundes geistliches Wachstum. Und ich weiß, natürlich könnt ihr nie eine ganze Predigt, auch nicht ein Drittel der Predigt komplett behalten, aber ihr müsst solche Schlagworte behalten, die euch wieder daran erinnern, von denen aus ihr euch herleiten könnt. Wenn es um das Reden geht, wenn ihr in Gesprächen seid, wenn ihr Menschen helfen wollt im geistlichen Leben, Wahrheit, Liebe und Christus, das gehört zusammen. Sag ihm die Wahrheit des Evangeliums. Sag ihm die Wahrheit seines Charakters, der schlecht ist. Tue es aber komplett aus Liebe. Und tue es immer mit Jesus im Zentrum, auf Jesus hinweisend. Und tu es in Gnade. Und dazu dann aber nächstes Mal mehr. Ihr wisst vielleicht noch, dass ich damals sagte, Menschen entscheiden eher emotional. Wenn du ihnen wahre Fakten sagst, dann sagen sie vielleicht, ja, weiß ich, sehe ich. Aber sie entscheiden sich nicht dafür, es zu tun. Wenn du es ihnen mit Liebe sagst, entscheiden sie sich viel mehr, es zu tun. Wenn du jemand bist, von dem sie wissen, er liebt mich, neigen sie viel mehr dazu, es auch wirklich zu tun, was du ihnen sagst, was ihre Fehler sind, damit sie im Charakter mehr Christus ähnlicher werden. Johannes ermahnt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten leben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und weiter sagt er, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Das heißt, wenn du aus dem Wort Gottes geboren bist, neu geboren, also wiedergeboren bist, ist ein Kennzeichen der Liebe in Wahrheit. Also das darf nicht fehlen, diese Sonnenblumen, diese roten Rosen in deinem Charaktergarten und die fehlenden Stacheln der Disteln. Das muss da sein. Weißt du, wenn einer, der mit dir jeden Tag zusammen lebt, also der deinen Charakter jeden Tag zu spüren bekommt und sozusagen in deinen Charaktergarten jeden Tag reingeht und sich jeden Tag ein Dornenstachel einholt, weil du nicht wahrhaftig lebst, dann muss man irgendwann anfangen, an deine Wiedergeburt zu zweifeln. Das ist das, was Johannes hier sagt in Johannes 3, Verse 18 bis 20. 1. Johannes. Um das einmal zu verdeutlichen, möchte ich euch ein Beispiel lesen, eine Geschichte, und möchte damit dann auch schließen und werde den zweiten wichtigen Punkt, was Wahrheit reden bedeutet, also dieses aus Gnade reden, was das überhaupt heißt, dann beim nächsten Mal intensivieren. In seinem Buch Ehe, das Timothy mit seiner Frau Kathy Keller schreibt, schreibt er ebenfalls über diese Wahrheit in Liebe, über diese Kraft der Wahrheit, wenn sie in Liebe geschieht und wenn sie mit Gnade verbunden ist. Das sagt er jetzt nicht alles so direkt, aber das ist es. Ein wunderbar gutes Beispiel in der Ehe, wie diese Wahrheit in einer Ehe, und das ist ein wahres Beispiel, gelebt worden ist. Also die Namen von diesem Mann und Frau mögen verändert sein, das weiß ich nicht, ist aber auch für uns völlig egal. Aber das ist in Wahrheit passiert und das ist ein gutes Beispiel, wie das in der Ehe gelebt werden kann. Und in gleicher Art und Weise sollte es auch in der Gemeinde gelebt werden können, wobei es in der Ehe noch intensiver gelebt werden könnte. Rob hatte sein ganzes Leben lang wenig Freunde gehabt. Das lag vor allem daran, dass er von Kindheit auf Probleme hatte, sich in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen zu können. Er hatte sehr wenig Einfühlungsvermögen. In dem vierten Schuljahr war er öfter schon beim Schulpsychologen gewesen und eine Psychologin hatte den Eltern den Verdacht geäußert, dass er so ein leichter Soziopath sei. Er trampelte oft auf den Gefühlen der anderen herum und merkte das gar nicht. Und diese charakterliche Schwäche brachte ihm auch viele Probleme mit sich. In den Berufen, wo er anfing, brachte er seine Mitarbeiter immer wieder in Weißglut, weil er so völlig taktlos war. Und einmal hatte er auch seine Arbeit dazu, deswegen verloren. Und dann lernte er eines Tages Jessica kennen. Und nach dem zweiten Treffen waren sie bis über beide Ohren verliebt. Sie, Jessica, fand, dass er ein brillanter Gesprächspartner war. Das stimmte auch. Und er mochte Jessica vor allem deswegen, weil sie eine Frau mit Durchsetzungsvermögen war. Das war keine Mimose, die, wenn man ihr mal etwas an den Kopf knallte, gleich jammerte und weglief. Manchmal rutschte sein Sinn für Humor ins Verletzende und Beleidigende ab. Nun, das war sein Problem. Das ganze Leben lang schon gewesen. Aber anders als die vielen anderen, sagte Jessica ihm ganz unverblümt die Meinung. Und das gefiel ihm, das war endlich eine Frau, die Durchsetzungsvermögen hatten. Die beiden heirateten, Monate vergingen und Jobs taktloser Humor und seine bissigen Bemerkungen und seine Verletzungen mit den Worten wurden schlimmer. Wenn wir verliebt sind, benehmen wir uns einigermaßen anständig. Aber wenn wir im Alltag zusammen sind, zeigt sich immer mehr unser wahres Leben. Unsere Natur nimmt ihr Recht, sich zu verhalten, wie sie möchte. Bald wurde Robs problematischer Charakter für Jessica in all seinen hässlichen Einzelheiten voll sichtbar. Sie sah, wie er mit anderen Menschen umging, und die meisten hatten nicht so ein dickes Fell wie sie. Sie erkannte die Beziehungsprobleme, die er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang haben würde. Ihre Desillusionierung war tief und kaum ein Jahr nach der Hochzeit wünschte sie sich, sie wäre wieder alleine. Als Rob realisierte, wie unglücklich Jessica war, erschrak er und die beiden suchten mit ihren Problemen Hilfe bei ihrem Pastor. Es war der Beginn einer langen Reise. Etliche Wochen und Seelsorgetermine später gab es den ersten Durchbruch. Eines Abends dämmerte es den beiden, dass Gott Jessica ja genau zu diesem Zweck in Robs Leben gebracht hatte. Sie war wirklich eine starke Frau und keine Mimose. Sie war genau die Person, die Rob fest anschauen und sagen konnte, das hat mir wehgetan. Und ich werde dir genau sagen, wie weh so etwas tut, und ich mache das so lange, bis du lernst, was deine Worte bei den Menschen anrichten. Ich werde mich nicht in den Schmollwinkel zurückführen und ich werde es dir auch nicht heimzahlen, sondern ich werde dich so behandeln, wie Jesus uns behandelt, der uns in Liebe annimmt, aber nicht zulässt, dass wir uns mit unseren Sünden zugrunde richten. Das ist übrigens ein wunderbares Beispiel für vollständig Wahrheit und dennoch vollständig Liebe, verbunden durch die Gnade, Vergebung. Noch nie hat Rob eine solche Liebe erfahren. Die Menschen hatten sich entweder resigniert, von ihm weggewandt, oder sie waren zum Gegenangriff übergegangen. Aber hier war jemand, der ihm ruhig, aber ehrlich sagte, was er mit seinen Worten anrichtete und es ihm aber nicht heimzahlte. Doch das Allerwichtigste war, dass die Person, die ihn da über seine verletzende Art aufklärte, der Mensch in der Welt war, den er am meisten liebte. Je mehr Jessica ihn auf diese feine Art liebte, umso weniger wollte er, dass sie verletzt wurde. Und langsam, aber sicher fing er an, zuzuhören und zu lernen und sich zu ändern. Und Jessica entdeckte, dass auch sie radikal anders werden musste. Sie berichtete: Ich war fanatisch darauf versessen, selber klarzukommen und niemanden zu brauchen. Wenn jemand mich enttäuschte, war ich sofort fertig mit ihm und ließ ihn gehen. Und als sie sah, wie tief Robs Probleme waren, wollte sie eigentlich, weil sie fertig war, auch am liebsten gleich gehen. Aber ihr Ehegelübnis ließ das nicht zu. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie vor einem schwierigen Menschen nicht einfach davonlaufen. 3 Jahre nach der Hochzeit kannten Robs Eltern ihren Sohn fast nicht wieder. Er war rücksichtsvoll und einfühlsamer, als sie das je für möglich gehalten hatten. Und Jessicas Eltern stellten bei ihren Tochter eine Sanftmut und ein geduldiges Umgehen mit den Schwächen anderer fest, die es vorher nicht gegeben hatte. Die Kraft der Wahrheit in Liebe und Gnade hatte ihr Werk getan. Das heißt jetzt auch für dich: Geh hin und lüge nicht, sondern rede die Wahrheit in Liebe. Amen. Wir wollen noch gemeinsam aufstehen und beten. Himmlischer Vater, du bist die Wahrheit. Du bist wahrhaftig. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Sohn ist Wahrheit. Der Heilige Geist ist Wahrheit. Du ganz als dreieiner Gott bist die Wahrheit schlechthin. Und jedes einzelne Wort aus deinem Mund und jedes einzelne Wort, das wir in der Bibel lesen, ist Wahrheit. Die einzige objektive Wahrheit, weil sie eben außerhalb des Universums von dir, der alles geschaffen hat, kommt. Und wer diese Wahrheit nicht aus eigenem Denken heraussehen. Danke, dass du uns diese Wahrheit gegeben hast und dass du dich selbst offenbarst, wie du bist, damit wir erfahren, was Wahrheit ist. Und nun, du möchtest, dass auch zu unserem Charakter Wahrhaftigkeit dazugehört, dass es nicht nur dazugehört, sondern dass es vorne rangeht, dass wir ja als Wahrheit gekannt werden, als eine Gemeinde, die ein Leuchtturm der Wahrheit ist. Und ich bitte dich, dass du das bei uns bewirkst, indem du jeden Einzelnen dahin führst, zu erkennen, wo er lügt, wo er vielleicht nicht direkt oder ja, schlimm lügt nach unserem Ansichten, aber wo er eben auch nicht wahrhaftig lebt. Und dass du uns veränderst, dass du uns aber auch hilfst, dass wir uns gegenseitig in der Liebe zur Veränderung verhelfen, dahin wahrhaftig zu leben, damit jeder, der zu uns kommt, sich niemals an irgendeiner Lüge stechen muss. Tu du dieses Wunder, Vater. In Jesu Namen bitte ich dich darum. Amen. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied hören, wo es um dieses erloschene Feuer geht. Ja, das ist oft so, wenn wir Christen eine Zeit lang leben, manchmal nehmen wir uns vor, wir wollen uns wirklich ändern, und allzu bald merken wir, das war nicht für sehr lange Zeit, dann brauchen wir eine Ermutigung. Dann müssen wir uns wieder daran erinnern, wir wollten doch dieser Leuchtturm sein in dieser Welt, dieses helle Licht, das Licht der Wahrheit. In unserem Fall, lass uns das Lied hören, Erloschenes Feuer.